Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Heute in einem Monat beginnen die Olympischen Winterspiele in China und gleichzeitig gibt es heute die Meldung, dass die Regierung eine neue Millionenstadt abgeriegelt hat, in der es drei Corona-Fälle gegeben hat. Drei nachgewiesene Corona-Fälle. Also rigorose Eindämmung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite besteht China darauf, dass die Spiele stattfinden, so wie geplant. Darüber sprechen wir gleich mit einem Sportwissenschaftler. Vorher hat sich unser China-Korrespondent Benjamin Eisel genau angeschaut, wie sich das Land auf die Spiele unter Corona-Bedingungen vorbereitet.
Probe der Medaillenverleihung. Mitarbeiterinnen des Organisationskomitees steigen auf Siegertreppchen, hängen sich Medaillen um und winken vom Podest. Die chinesische Hauptstadt will zeigen, dass sie bereit ist. In seiner Neujahrsansprache verspricht Staats- und Parteichef Xi Jinping, China werde keinen Aufwand scheuen und der Welt großartige Spiele präsentieren. Es sollen Superlative werden. China hat keine Kosten und Mühen gescheut, hat an drei Standorten rund um die Hauptstadt nagelneue Wettkampfstätten und olympische Dörfer gebaut. Krankenhäuser, Isolierstationen, Autobahnen, Hochgeschwindigkeitsbahntrassen. Ausländische Zuschauer sind keine zugelassen. Ob Menschen, die in China leben, Tickets kaufen können, ist bis heute unklar. China will auf jeden Fall verhindern, dass die Sportlerinnen und Sportler das Coronavirus ins Land tragen und verbreiten. Vor allem vor der ansteckenderen Omikron-Variante dürfte sich die Staats- und Parteiführung fürchten, da jetzt klar ist, dass die chinesischen Impfstoffe nicht vor einer Ansteckung schützen. Auch natürliche Immunität durch durchgemachte Infektionen gibt es in China kaum.
Ich bin mir nicht sicher, ob man Olympische Spiele braucht, um Omikron nach China einzutragen.
Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité vergangene Woche im Deutschlandfunk.
Ich glaube, das Virus ist da auch schon und da wird wahrscheinlich die Olympischen Spiele zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr so viel noch obendrauf setzen. Man muss sich insgesamt über diese Konstellation Sorgen machen.
Die Spiele abzusagen oder zu verschieben scheint für China keine Option zu sein. Auch das Internationale Olympische Komitee hält an den Spielen fest. Jegliche Kritik prallt am IOC ab, genauso wie an der chinesischen Staats- und Parteiführung. International steht die Volksrepublik vor allem für ihre Menschenrechtsverletzungen in der Kritik, unter anderem an den Uiguren im Westen des Landes. Mehrere Länder haben deshalb einen politischen Boykott der Spiele angekündigt, darunter Großbritannien, die USA und Australien. Die chinesische Staatsführung hat darauf erwartungsgemäß mit Empörung reagiert. Man solle den Sport doch bitte nicht politisieren. Ungeachtet dessen haben etliche Sportlerinnen und Sportler bereits abgesagt. Auch der amerikanische Eishockeyverband NHL will wegen der Pandemie keine Spieler schicken. Dazu kommen die Leute, die sich in den kommenden Wochen noch mit dem Coronavirus infizieren und nicht fliegen dürfen.
China investiert viel in die Olympischen Spiele, trotz aller Corona-Schwierigkeiten und Fragen zu Menschenrechten, die werden professionell und schnell abgewiegelt. Wir wollen uns anschauen, welche Rolle das Internationale Olympische Komitee dabei spielt. Gerade ist es schon angesprochen worden, der große Sportverband hinter den Spielen. Das machen wir mit Lutz Thieme, er ist Professor für Sportwissenschaft an der Hochschule Koblenz, so heißt die Stadt, und hat Ende letzten Jahres das Buch Sportverbände, Stand und Perspektiven der Forschung herausgegeben. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Warum sagt das IOC die Spiele nicht ab?
Ja, das IOC ist der Sachverwalter für die Olympische Idee. Und die Olympische Idee findet natürlich seinen Ausdruck am Ende jeder Olympiade durch die Olympischen Spiele, die ja auch nur alle 4 Jahre stattfinden, also kein Ereignis sind, was pro Jahr beispielsweise Menschen fasziniert. Und auf der anderen Seite eben durch die Einschränkung dieser Anzahl der Olympischen Spiele auch einen sehr hohen Prestigewert, einen sehr hohen Marketingwert generiert. Und es wäre tatsächlich aus wirtschaftlichen und aber auch inhaltlichen Perspektiven wäre es für das IOC schon ein herber Schlag, wenn Olympische Spiele ausfallen.
Sie sagen, das IOC ist der Sachverwalter der Olympischen Idee. Das ist nicht sonderlich charmant.
Ach, würde ich gar nicht so sehen. Also erstmal ist das ja mit gar keiner Wertung verbunden, sondern das IOC hat sich ja gerade aus der Idee, die Pierre de Coubertin vor mehr als 100 Jahren ja vorgebracht hat, entwickelt und hat sich, glaube ich, immer als jemand verstanden, der diese Ideen von Coubertin zeitgemäß weiterentwickelt und dann eben auch die ja sehr positiven pädagogischen und auch friedensstiftenden Impulse von Olympischen Spielen aus der Idee von Coubertin heraus versucht weiter zu vermitteln. Und insofern ist Sachwalter, glaube ich, ein eher ja, beschreibender Begriff.
Und diese olympischen Ideen, die Sie da ansprechen, die funktionieren auch in einem Land wie China?
Das ist die Frage. Also sie funktionieren zumindest erstmal als Ausweis der Leistungsfähigkeit eines Landes, einer Nation. Sie wirken nach innen, sie wirken aber eben natürlich auch nach außen. Sie wirken nach innen, weil sie mit den Sportlerinnen und Sportlern, die für das eigene Land starten, dann natürlich auch Projektionsfläche sind für sowas wie Nationalstolz, wie sowas für Zusammengehörigkeitsgefühl. Und sie sind Projektionsfläche dann eben auch von ganz, ganz, ganz vielen Menschen, die dann mit ihren Sportlern mitfiebern und mitleiden, je nachdem, wie es ausgeht.
Jetzt haben wir gerade gehört im Bericht unseres Korrespondenten, mehrere Länder haben ja einen politischen Boykott bekundet. Gleichzeitig ist es aber so, dass dem IOC das scheinbar egal ist. Ist das so oder ist es neben der Macht des IOC auch eine gewisse politische Ohnmacht?
Ja, also die politische Ohnmacht liegt ja beiderseitig. Also das IOC kann sich erstmal gegen einen politischen Boykott nur schwer wehren. Und das ist natürlich auch ein Hinweis darauf, dass das IOC und die Olympischen Spiele nicht unverwundbar sind, weil damit natürlich auch schon ein wenig das Renommee des jeweiligen Austragungslandes leidet und man eben diese Leistungsfähigkeit nicht in vollem Umfange dann eben auch in politisches Kapital umwandeln kann. Auf der anderen Seite ist für diejenigen, die den politischen Boykott nahe treten, also es haben ja auch noch ganz viele Staaten noch gar nicht entschieden, ob sie das so tun, ist der politische Boykott, glaube ich, schon eine Waffe, die nur bedingt dabei hilft, das IOC vielleicht demokratischer, offener und zeitgemäßer nach westlichen Begriffen aufzustellen. Und weil man scheut sich ja davor und ich glaube auch zu Recht, dann tatsächlich wieder in Boykottbegriffen zu agieren, das hatten wir ja schon mal in den Hochzeiten des Kalten Krieges.
Gleichzeitig hatten wir ja auch schon vor, lassen Sie mich rechnen, 13 Jahren Olympische Spiele in China. Auch da gab es viele Proteste vorab. Da ging es damals vor allem unter anderem um Tibet. Jetzt haben wir ähnliche Proteste. Wir haben ähnliche Diskussionen, die wir rund um die Fußball-WM in Katar sehen, wo wir immer wieder Berichte bekommen, dass zumindest nach offiziellen Zahlen schon hunderte Menschen gestorben sind. Die inoffiziellen Zahlen sind weitaus größer. Trotzdem lassen sich die großen Sportverbände immer wieder darauf ein. Ist es leichter, in Ländern wie Katar und in China so ein großes Turnier, so eine große Veranstaltung durchzuziehen?
Ja, das würde ich schon sagen. Wenn Sie sich die jüngsten Bewerbungsphasen anschauen, dann sind die ja in demokratischen Ländern auch dadurch geprägt, dass die Zivilgesellschaft durchaus mit Vorbehalten dem IOC gegenübersteht und das auch zu Recht, weil ja eine ganze Menge auch an Regelungen, die das IOC im Gastgeberland durchsetzt, mitunter nicht mit demokratischen Verfassungen so ohne weiteres vereinbar sind. Und so hat ja auch die Bevölkerung in München und den umgebenden Regionen oder auch in Hamburg gegen eine Olympia-Bewerbung mehrheitlich gestimmt. Und das war ja nicht nur in Deutschland der Fall, das war ja in einigen anderen Ländern auch der Fall. Und es ist natürlich für autoritäre Staaten mit einer nicht so breiten Zivilgesellschaft einfacher, die vom IOC geforderten Bedingungen zu schaffen und sie dann eben auch entsprechend durchzusetzen.
Jetzt haben wir gleichzeitig noch die Situation, die hatten wir 2008 in Peking nicht, dass wir eben vor der Corona-Pandemie oder dass wir mitten in der Corona-Pandemie sind. Ist das nochmal ein anderes Level, dass auch das IOC, der Internationale Olympische Sportbund, bewusst ignoriert aufgrund der, wie Sie schon gesagt haben, Spiele, die stattfinden müssen?
Also ich würde erstmal den Verantwortlichen beim IOC, aber dann auch bei den entsendenden Nationen immer zugutehalten, dass sie mit Sicherheit alles versuchen, um für die Sportlerinnen und Sportler die Corona-Pandemie so weit wie möglich auszublenden, sprich Bedingungen zu schaffen, die nicht auf die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler angewiesen oder einzahlen. Auf der anderen Seite sind das natürlich besondere Bedingungen, Olympische Spiele in Zeiten einer Corona-Pandemie zu machen. Aber worauf es besonders ankommt, sind gar nicht mal so sehr die Effekte vor Ort, sondern sind insbesondere die Fernsehbilder, die dann eben weltweit distribuiert werden und auch die Kanäle, nicht nur öffentlich-rechtlich, sondern eben auch privat oder auch den eigenen IOC-Kanal bedienen. Und das meiste Geld wird ja das IOC oder fährt das IOC mit der Vermarktung der Medienrechte ein. Also insofern kommt es in erster Linie auf die Fernsehbilder an. Und Tokio 2021 hat ja gezeigt, dass das durchaus funktionieren kann, ohne dass Zuschauer vor Ort sind und ohne dass man auch die von den Sportlerinnen und Sportlern so hoch gelobte Atmosphäre während der Olympischen Spiele unbedingt auch haben muss.
Lutz Thieme hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er ist Professor für Sportwissenschaft an der Hochschule Koblenz. Wir haben gesprochen über das IOC, die Olympischen Spiele und China. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, Dankeschön.